Steingarts Morning Briefing, der Podcast.
Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Dienstag, der 1. Februar.
Annalena Baerbock hat volle Unterstützung. Die hat eine sehr schwierige Reise nach Kiew und nach Moskau gehabt. Sie hatte volle Rückendeckung von der aktuellen SPD-Führung. Wir agieren in der Regierung geschlossen und es ist völlig klar für uns, wir erleben gerade eine Eskalation, die von Russland ausgeht,
sagte im ARD-Interview Lars Klingbeil, der neue Partei-Co-Chef der SPD. Die Sozialdemokratie wackelt nicht in der Russland-Frage. Wie eine rote Eiche steht sie da, wenn der harte Wind aus Moskau pfeift. So zumindest seine Botschaft. Doch diese Botschaft harmoniert nicht mit der Wirklichkeit. In der Russland-Frage gibt es nicht die SPD, sondern gleich mehrere davon. Gerhard Schröder zum Beispiel, Ex-Kanzler und Putin-Freund auf der Gazprom-Gehaltsliste, spricht von einem Säbelrasseln der Ukraine. Bei uns im Interview riet er schon vorher von Sanktionen gegen Russland ab und überhaupt von jeder Form der Isolation.
Wenn man wirklich eine Politik betreiben, Russland zu isolieren, das wird nicht gelingen. Und will man wirklich eine Politik betreiben, zu glauben, man könnte Russland mit Sanktionsdrohungen in Probleme bringen. Das Land hat bewiesen in seiner Geschichte, dass es davon nicht sehr viel beeindruckt ist.
Doch nicht für alle in der SPD ist Moskau der Fixstern am politischen Himmel. Michael Roth zum Beispiel, SPD-Abgeordneter und neuerdings der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses, gibt im ZDF seine abweichende Meinung zu Protokoll, abweichend zu der von Gerhard Schröder.
Wenn man sich die konkrete Bedrohungslage anschaut, und das könnte ja gegebenenfalls zu einem Krieg führen, und wir uns dezidiert aus guten Gründen entschlossen haben, als NATO, als europäische Gemeinschaft nicht militärisch zu intervenieren, dann müssen wir alle anderen Bestandteile unseres diplomatischen Instrumentenkastens nutzen. Und dazu gehören dann im Falle des Falles auch Sanktionen.
Womit wir bei Matthias Platzek wären, noch so ein ehemaliger SPD-Chef, deutlich dichter wiederum bei Gerhard Schröder. Der Brandenburger sieht den Westen in der Bringschuld.
Wenn man diplomatisch Erfolg haben will, muss man, das weiß ich, fällt uns schwer, erstmal sagen, ja, eure Sicherheitsbedürfnisse, eure Sicherheitsbedenken sind anzuerkennen, beziehungsweise wir werden mit ihnen umgehen. Das haben wir 30 Jahre lang nicht gemacht, obwohl die Russen nicht erst seit heute darüber reden.
Aber jetzt kommt's, das Ganze ist keine Auseinandersetzung früher gegen heute. Denn in dieses wilde Russland-Potpourri mischt sich nun auch der ehemalige Außenminister Sigmar Gabriel ein. Auch er, ein SPD-Chef ehemals. Sigmar Gabriel sagt, dass man den Russen klare Kante zeigen sollte, auch wenn es uns selber ökonomisch verletzt.
Alle in Europa sind froh, dass die Amerikaner die heißen Kartoffeln aus dem Feuer holen. Weil keiner sich traut, eine europäische Position durchzusetzen, denn die müsste ja lauten, ja Russland, wir reden über Entspannung gerne mit dir, aber erstens, du musst deine Truppen abziehen und zweitens, wenn du das nicht machst, sondern wenn du militärisch intervenierst, dann werden wir Europäer Konsequenzen ziehen und zwar die gleichen wirtschaftlichen Konsequenzen, wie sie die USA zieht. Wir werden alle Energiebeziehungen zu dir einstellen, wir werden einen hohen Preis dafür zahlen, dass wir unser Erdgas und Erdöl woanders herbekommen müssen. Aber wir werden nicht tatenlos zusehen, wenn du in Europa Krieg führst.
Woher kommt diese Ausgelassenheit der Position, diese wilde Tanzformation? Aus der Geschichte der SPD wahrscheinlich. Man blickt bis heute auf zum bedeutsamsten sozialdemokratischen Kanzler Willy Brandt, dessen Ostpolitik unter dem Stichwort Wandel durch Annäherung lag in einem diplomatisch verständnisvollen Umgang mit den Russen. 1988 sagte er.
Mit dem Kopf gegen die Mauer zu rennen, würde dem Kopf weniger gut bekommen als der Mauer. Und es blieb nichts anderes übrig, als sich zu fragen, wie können wir durch eine veränderte Politik den besonders abträglichen Wirkungen dieser Spaltung entgegenwirken.
Egon Bahr, der Mastermind hinter der Brandtschen Ostpolitik, erklärte es später so.
Der Brezhnev hat festgestellt, der Brandt ist einer, der nicht jeden Morgen zum Frühstück einen halben Kommunisten verspeisen will. Das ist ein interessanter Mann. Und das war mit Gorbatschow natürlich genau das Gleiche. Das heißt, das Bild der Deutschen hat sich selbstverständlich durch diese Ostpolitik so gewandelt, dass man noch viel später dann von einer strategischen Partnerschaft reden konnte.
Auch der SPD-Kanzlerkandidat Rudolf Scharping ließ es sich im Wahlkampf, das war das Jahr 1994, nicht nehmen, russische Truppen in Berlin Karlshorst persönlich zu verabschieden. Und bei dieser Verabschiedung hat er das gesamte Verhältnis Deutschland zu Russland doch nochmal historisch eingeordnet.
Die Geschichte hat viele schreckliche Seiten. Unsere Historie указывает на многие страшные страницы. Und niemand in Deutschland, der verantwortlich denkt, wird vergessen, dass das russische Volk am meisten aushalten und am meisten dazu beitragen musste, den Faschismus und das Regime, die Diktatur von Adolf Hitler in Europa zu überwinden und zu besiegen.
Fazit: Die SPD muss einen Weg finden. Ihren Weg. Ein Weg, der die historische Verantwortung gegenüber Russland versöhnt mit unseren heutigen politischen und ökonomischen Interessen. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Jenny Erpenbeck ist eine deutsche Erfolgsschriftstellerin, geboren in der ehemaligen DDR. Und sie erklärt uns jetzt ihren Blick auf West und auf Ost und auf das, was uns teilt.
Ja, das Dumme ist nur, wenn eine Fabrik allen gehört, fühlt keiner sich zuständig und keiner fühlt sich verantwortlich und die Fabriken verrotten vor sich hin. Es gab ein paar Leute, die diese Art von Ideologie verinnerlicht haben und die tatsächlich sich um gemeinschaftliches Eigentum so gekümmert haben, als wenn es ihrs wäre. Die gab es auch.
Anne Schwedt und Annette Weisbach analysieren für uns aus New York und aus Frankfurt die Quartalszahlen von Ryanair und die neueste Sensation auf dem Kryptomarkt. Außerdem, wir sprechen über die digitale Enthaltsamkeit des Ed Sheeran. Und wir erfahren, was Adeles Liebeskummer mit ihrem verpatzten Engagement in Las Vegas zu tun hat. Die Schriftstellerin Jenny Erpenbeck hat in ihrem Roman Kairos eine Geschichte über Liebe, Hass und Schuld geschrieben. Eine Geschichte, die mehr ist als das. Es geht um Geschichte, die nicht vergehen will, um das, was die DDR ausmachte und das, was viele an ihr bis heute vermissen. Hier wird nicht belehrt in diesem Roman und nicht agitiert. Es wird erzählt von zerstörten Idealen. Virtuos, vielschichtig, episch. Vielleicht hören wir einfach mal kurz rein in die Erzählform. In genau dieses epische Kunsthandwerk dieser Schriftstellerin. Eine frühe Szene also aus der Beziehung von Hans zu Katharina.
Wirst du zu meiner Beerdigung kommen? Sie sieht nach unten auf die Kaffeetasse, die vor ihr steht, und sagt nichts. Wirst du zu meiner Beerdigung kommen? Fragt er noch einmal. Sie sagt, du bist doch noch ganz lebendig. Aber er fragt ein drittes Mal, wirst du zu meiner Beerdigung kommen? Ja, sagt sie, natürlich werde ich zu deiner Beerdigung kommen. Eine Birke steht neben dem Platz, den ich mir ausgesucht habe. Schön, sagt sie. 4 Monate später ist sie in Pittsburgh, als sie die Nachricht erreicht, dass er gestorben sei. Es ist ihr Geburtstag, aber noch vor der ersten Gratulation aus Europa ruft Ludwig sie an, sein Sohn, und sagt, Vater ist heute gestorben. An ihrem Geburtstag. Als seine Beerdigung stattfindet, ist sie noch immer in Pittsburgh.
Mit dieser Erzählerin habe ich mich auf der Pioneer One getroffen, um über ihren Roman und über die Wirklichkeit dahinter zu sprechen. Wir haben eine Stunde lang gesprochen, wahrscheinlich sogar länger. Das ganze Gespräch gibt es mit weiteren Szenen aus ihrem Buch Kairos am Samstag. Aber jetzt hören wir in ein paar wichtige und unterhaltsame Sequenzen hinein. Los geht's. Einen schönen guten Morgen, Jenny Erpenbeck.
Guten Morgen.
Ihr Protagonist heißt Hans. Und dieser Hans, ein etwas älterer Zeitgenosse schon, ist umbruchgeschädigt. So haben Sie das mal bezeichnet in einem Gespräch. Der Umbruchschaden ist wahrscheinlich der einzige Schadensfall, den man nicht versichern kann, oder?
Nee, versichern kann man den nicht. Man kann als Mensch ja nur versuchen, damit irgendwie umzugehen. Und wenn man mehrere Umbrüche erlebt, ist es komischerweise, glaube ich, nicht so, dass es leichter wird.
Haben wir viele Menschen noch mit Umbruchschaden? Ist das vielleicht ein Begriff, der für die ehemalige DDR insgesamt taugt?
Ja, ich glaube schon. Also ich glaube, es gibt viele Leute, die sich auch zurückgezogen haben, die noch da sind und deren Umbruchschäden vielleicht nicht so bemerkt werden. Aber ja, ich war neulich im Kino, wo so eine Reihe lief, auch mit alten DDR-Filmen. Und das Kino war bis zum letzten Platz besetzt. Es lief Goya von Konrad Wolf, Film von 71. Und das Publikum war 70
Der Vater
aufwärts.
Von Markus Wolf.
Nein, der Bruder.
Der Bruder.
Der Bruder. Publikum war weißhaarig. Ne? Mhm. Und man hat gemerkt, das sind alles Leute, die sicher umbruchgeschädigt sind auch und die natürlich nach Orten suchen, wo sie ihre Identität irgendwie wiederfinden, für die sonst vielleicht nicht so viel Platz ist.
Also ist Hans schon ein Prototyp auch, der über sich selbst hinausreicht?
Auf jeden Fall. Also auch mit seiner Geburt in der Nazi-Zeit, mit den Prägungen eigentlich durch Hitlerjugend und durch Krieg, durch Flucht. Ja, die Suche nach neuen Vorbildern in der DDR und dann auch wieder diese schwierigen Sachen. Also Väterchen Stalin wird ja dann von Khrushchev eben entzaubert.
Und von Hans verehrt.
Ja, aber eben auch nur bis zum 20. Parteitag 56. Und dann ist der Vater auch wieder weg. Also immer die Vatersuche, immer wieder neu. Und ja.
Nachher bleibt der Schnaps.
Der Schnaps bleibt.
Bei der Abwicklungsgesellschaft. Bei der Entlassung.
Ja, der Schnaps bleibt. Komischerweise in der DDR haben viele viel getrunken. Ja, ist vielleicht im Westen auch so. Als Kind ist man ja mehr mit Erwachsenen zusammen als später, wenn man selber erwachsen ist.
In unserem Gespräch ging es auch um die Sozialisierung im damaligen Osten der Republik. Die Erinnerung Jenny Erpenbecks führt uns zur freien Körperkultur. Als Symbol des Sich-Vertrauens, des Geborgenseins, des sich seiner Nacktheit nicht schämen im Angesicht des anderen.
Zum Beispiel erinnere ich mich auch, dass in dem Weinbergspark die Leute sich nackt gesonnt haben. Also das war quasi ein unerklärter, also nicht offiziell eingeführter, aber doch so eine Art wie FKK-Strand in der Stadt. Mhm. War ja kein Strand, war eine Wiese. Und ich fuhr immer mit der Straßenbahn vorbei und habe die Leute da nackt rumliegen sehen. Und kaum ist die Mauer gefallen, waren die natürlich angezogen. Mhm. Also so Sachen. Also es war so ein bisschen so, wie wir sind unter sich. Und da macht es jetzt auch keinen Sinn, jetzt hier so übertrieben aufzupassen oder sich anzuziehen.
Ja, die FKK-Liebe der DDR-Bürger, später dann viel belächelbar, aber auch Teil dieser Nischengesellschaft, in der offenbar ja Vertrauen, auch Vertrauen, dass hier nicht heimlich dies und das getan wird, sondern dass man Nacktheit als Nacktheit Punkt und aus erleben kann.
Naja, und das war ja eine Tradition, die aus den 20er Jahren kam, Friedrich Wolf zum Beispiel. Und so Leute hatten natürlich, also in den 20er Jahren gab es ja so eine quasi
FKK-Bewegung.
Natur, ja, FKK-Bewegung. So die Anfänge waren im Prinzip, wir schämen uns nicht mehr, wir sind freie Menschen, wir haben unsere Körper und das ist schön. Und
freie
so.
Körperkultur.
Freie Körperkultur, genau. Ja, und es sollte auch, es sollte diese Anrüchigkeit und diese, sage ich mal so, dieser pornografische Schmuddeleckenblick, der sollte auch irgendwie dadurch entkräftet werden, glaube ich. Also es gab ja auch keine Puffs, also jedenfalls
Außer für die SED Bonzen vielleicht.
SED weiß ich nicht mal, aber auf jeden Fall in diesen Interhotels gab es die. SED glaube ich nicht mal. Naja, wissen Sie vielleicht besser als ich, aber...
Ich war nicht in der SED.
Nee, aber ich meine, vielleicht haben Sie das recherchiert. Aber also es gab, ich weiß, dass es in den Interhotels für die internationalen Gäste, denen sollte natürlich das geboten werden, was sie sonst auch geboten kriegen. Also gab es da, glaube ich, so ein paar Mädchen, die an der Bar saßen. Aber es gab keine Puffs, es gab keine pornografischen Zeitschriften. Es sei denn unter der Hand von jemand, der die irgendwie aus dem Westen dann doch mit reingeschmuggelt hat oder so. Und ich muss sagen, ich habe das eigentlich als sehr angenehm empfunden. Also es wurde einfach gesagt, Frauen sind keine Ware. Und ich glaube, damit hatte diese Freikörperkultur auch zu tun. Es gab, glaube ich, manchmal Gruppensexorgien oder sowas. Da hat dann jemand in der Zeitung annonciert, irgendwie suche Freunde mit Spaß an geselligen Beisammensein oder so. Mhm. Da gab es dann so bestimmten so einen Kodex, wie das formuliert war. Aber trotzdem hatte das einen anderen, war eine andere Haltung dahinter. Und ja, wie man an Hans natürlich sieht, bleiben bestimmte Bedürfnisse im Hintergrund doch trotzdem da. Ne? Und wie man auch an Katharina in Köln sieht oder auch an den DDR-Bürgern nach der Maueröffnung, sind erstmal alle in die Pornoshops gerannt.
Katharina in Köln besucht ja einen, beschreibt das, naja, wie beschreibt sie es eigentlich? Also sehr, sehr dicht, sehr nah, sehr prosaisch, aber auch gleichzeitig sehr direkt. Beschreibt Katharina oder sie, Jenny Erpenbeck, dieses Erlebnis im Sexshop, aber doch eher angewidert als eine Fortsetzung von Konsumismus, jetzt auf Körperlichkeit bezogen.
Ja, es ist ganz komisch. Also ich beschreibe das ja im Buch auch als den Grund der Freiheit, also den Untergrund sozusagen, also den letzten Punkt oder die letzte Manifestation von Freiheit findet praktisch im Pornoladen statt, wo alles erlaubt ist, wo es alle Spielarten gibt, die jemand sich nur ausdenken kann von Sex, von Körpern, von Umgang miteinander. Ja, das Merkwürdige ist, dass ich das Gefühl hatte und habe, dass es so ist, wie wenn man, ja, sage ich jetzt mal, zu viel Schokolade auf einmal isst oder so. Also man darf das zwar dann, man darf die Dinge anschauen im Westen, aber ob man dadurch glücklicher wird, weiß ich nicht. Also ob das Glück verursacht oder ob das eigentlich so eine Leere eher ist, die dann zurückbleibt.
Na, das Buch ist ja eindeutig. Es beschreibt es doch eher als Leere, als ein... Jedenfalls doch nicht als ein Glücksgefühl, oder? Ich meine, das Neue wird blutig geboren, steht da an einer anderen Stelle, aber das ist doch, als Metapher taugt es für mich auch für diese Szenen, das Neue wird blutig geboren, das ist der Westen, wie er hier über uns hineingebrochen ist.
Naja, der Westen ist ja nicht das Neue, sondern das Alte. Okay. Aber sagen wir mal, das Alte ist blutig. Ja. Vielleicht kann man sich darauf einigen. Naja, also sie kommt raus und ihr ist schlecht. Also weil einfach dieses Überangebot an Bildern, das ist ja, das richtet ja was an. Also das ist eine Überreizung.
Der Westen ist das Alte.
Der Westen ist das Alte.
Das müssen Sie uns nochmal begründen.
Naja.
Das alte System, die Restauration, Kapitalismus.
Naja, einfach die Maximierung von Profit ist hoffentlich das Alte. Denn wenn wir so weitermachen, dann gibt es ja bald gar kein Neues mehr.
Die DDR wollte das Neue sein, aber es war dann was eigentlich? Nicht lebensfähig als Geburt jedenfalls.
Es hat nicht funktioniert, leider. Also man muss sagen, zum Beispiel Volkseigentum und sogar die Kollektivierung der Landwirtschaft sind ja gar keine schlechten Ideen. Also man denkt, man arbeitet gemeinsam, man schafft sich zum Beispiel große Maschinen als Kollektiv an und so weiter. Das wirkt ja zunächst mal wie eine eigentlich gute Idee. Ne? Auch zum Beispiel dieses Gefühl, was uns immer vermittelt werden sollte, dass die Fabriken Volkseigentum sind, dass sie uns allen gehören. Ja, das Dumme ist nur, wenn eine Fabrik allen gehört, fühlt keiner sich zuständig und keiner fühlt sich verantwortlich und die Fabriken verrotten vor sich hin. Es gab ein paar Leute, die diese Art von Ideologie verinnerlicht haben und die tatsächlich sich um gemeinschaftliches Eigentum so gekümmert haben, als wenn es ihrs wäre. Die gab es auch. Aber im Allgemeinen sind die Sachen dann halt nicht wirklich so sorgsam behandelt worden, wie sie behandelt worden wären, wenn sie Privateigentum gewesen wären. Leider dieses Privateigentum ist eine teuflische Sache. Sie funktioniert leider unglaublich gut.
Und natürlich haben wir auch einen Blick auf die anschwellende Impfopposition geworfen, die es nicht nur im Osten, aber dort doch besonders ausgeprägt gibt. Mal hören, was Jenny Erpenbeck dazu zu sagen hat.
Mir ist neulich auch passiert, dass ich einen Moderator hatte, wo sich 5 Minuten vor der Lesung rausgestellt hat, er ist nicht geimpft. Mhm. Und er sagte zu mir, Mensch Jenny, wir Ostler. Und da habe ich gesagt, was heißt denn hier wir Ostler? Was ist denn das für ein Unsinn?
Ja.
Also der hat praktisch diese, also seine offensichtliche Impfgegnerschaft irgendwie zusammengebracht mit diesem Ostlersein, mit seiner, also selbst, seinem Selbstbild als Ostler. Und ich meine, ich bin auch aus dem Osten, ich habe ein ganz anderes Selbstbild und ich muss auch nicht Impfgegner sein, um irgendwie trotzdem das Gefühl zu haben, ich kann ja noch eigenständig denken. Und das hat mich in gewisser Weise erschreckt, weil ich da gesehen habe, dass sich diese Impfgegnerschaft und dieses Misstrauen gegenüber der Bundesregierung plötzlich so übereinander legt.
Ein Wir-Gefühl. Er hat ja in Ihnen versucht, ein Wir-Gefühl abzurufen, das Sie offenbar ja nicht mehr so empfunden haben. Aber
also
bei vielen.
Ich empfinde mich schon als Ostler, weil ich nun mal so sozialisiert bin.
Ja.
Aber nur, also ich würde eher sagen, ja, mein Gott, also wir Ostler, wenn man schon so reden will, heutzutage noch, würde ich sagen, ja, wir Ostler, wir standen alle in der Schule in der Schlange und haben uns impfen lassen und haben darüber überhaupt nicht diskutiert. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe irgendwie andere Probleme. Und dann denke ich auch, naja gut, wenn man anfängt über den Tod nachzudenken, man stirbt ja wahrscheinlich an ganz anderen Dingen als an denen, die man erwartet. Also ich würde da sowieso nicht sagen, dass ich da Macht habe, mein Leben und meinen Tod sozusagen zu bestimmen, indem ich mich impfen lasse oder nicht. Also ich denke, es ist wunderbar, dass es Forscher gibt, die daran arbeiten. Meine Schwester ist Forscherin. Also ich sehe, dass das viel Mühe macht und viel Nachdenken erfordert und so weiter. Und die haben mit größter Anstrengung diese Impfstoffe fertiggestellt. Da wäre ich ein Idiot, wenn ich die nicht nehmen würde. Mein Vater sagt immer, wir leben nicht in einer Welt der Fakten, wo es unter anderem auch verschiedene Werthaltungen, also Werte gibt, sondern umgekehrt, wir leben in einer Welt der Werte, wo es unter anderem auch ein paar Leute gibt, die an Fakten glauben. Und das ist, glaube ich, das Grundproblem. Also, dass Leute, die mit der Überzeugung aufgewachsen sind, dass Vernunftgründe dazu führen, dass jemand so oder so denkt, ja, das stimmt, das funktioniert nicht. Also, man sieht ja an den Impfgegnern, man kann Fakten aufführen bis sonst wohin, aber sie wollen sie nicht sehen. Das heißt, wenn jemand was nicht sehen will, dann sieht er es nicht. Und die Fakten ändern daran nichts. Und das müsste man mal zur Kenntnis nehmen und müsste vielleicht da irgendwie auch ansetzen. Ich weiß es nicht, wie man es macht. Also ich bin auch mit so einer aufklärerischen Haltung aufgewachsen, ne? Mit der Wissenschaftsgläubigkeit. Und auch in der DDR, Wissenschaft hat eine große Rolle gespielt. In vielen Büchern von DDR-Autorinnen, speziell Irmtraut Morgner, Brigitte Reimann und so weiter, spielt Wissenschaft eine ganz große Rolle. Also es gab geradezu eine Euphorie, dass jetzt quasi die neue Welt auch eben mit Hilfe der Wissenschaft erschlossen wird und gut gebaut wird und die Entwicklungen toll sind und so weiter. Ja, die Leute pfeifen auf die Wissenschaft, ne? Und jeder dreht sich die Fakten so zurecht, wie er sie haben will.
Das Gespräch ging weiter, wie gesagt. Wir sind von der Literatur zur Politik gewandelt. Ich wollte zum Beispiel von ihr wissen, aber was würden Sie den Politikern raten, wie umzugehen mit dieser als anstrengend, störrischen, teils unverständigen ehemaligen DDR? Ihre Antwort und noch viel mehr am Samstag auf thepioneer.de oder in unserer Podcast-App. Freuen Sie sich.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Da herrscht Erstaunen bei den Kryptoinvestoren. Warum? Das erklärt uns unsere Börsenreporterin in New York, Anne Schwedt. Einen wunderschönen guten Morgen, Anne.
Guten Morgen, Gabor.
Viele Kryptowährungen verlieren ja immer weiter an Wert, auch der Bitcoin. Aber trotzdem, Anne, es gibt ja spektakuläre Neuigkeiten einer Kryptobörse namens FTX. Was genau ist diese Börse und was ist die Sensation?
Also FTX gibt schon seit 2019. Ihren offiziellen Sitz hat die im Kryptoparadies auf den Bahamas. Und gegründet wurde die Börse von dem damals 26-jährigen Sam Bankman-Fried, meines Erachtens ein Namen, den man sich einprägen sollte. Sam hat ein Privatvermögen von inzwischen 22,5 Milliarden Dollar angehäuft. Der ist der reichste unter 30-Jährige und auch schon auf Platz 32 der reichsten Menschen der Welt. Ich habe den auch schon mal live kennengelernt auf einer Konferenz. Das ist echt ein unfassbar intelligenter und bodenständiger Mensch, der echt die Welt verändern möchte. Jetzt aber zu seiner Kryptobörse, die eigentlich erst im vergangenen Jahr so richtig an Popularität gewonnen hat. Die hat gestern angekündigt, dass sie eine weitere Finanzierungsrunde abgeschlossen hat, über 400 Millionen Dollar. Das ist die dritte Runde in den letzten 9 Monaten und damit erreicht die Firma eine Bewertung von 32 Milliarden Dollar. Vor einem Jahr, um das mal zu vergleichen, lag die Bewertung noch bei 1 Milliarde. FTX ist inzwischen jetzt eine der größten Kryptobörsen der Welt geworden und hat es auch ganz stark auf die Rivalen Coinbase und Binance abgesehen. Warum das so sensationell ist, es zeigt, dass das Interesse an allem, was mit Krypto zu tun hat, auf dem privaten, muss man hier hervorheben, Kapitalmarkt immer noch enorm hoch ist. Und das, obwohl die Kryptowährungen ja derzeit durch einen Bärenmarkt gehen und auch auf dem öffentlichen Kapitalmarkt, also an der Börse, sieht es auch nicht so gut aus für die Kryptos. Da ist ja zum Beispiel Coinbase gelistet. Die Aktie hat auch schon im letzten Jahr seit dem Börsengang um fast 50% an Wert verloren. Und diese Bärenmärkte sind in der Regel auch schlecht für Kryptobörsen generell, weil dadurch das Handelsvolumen bei den Kryptowährungen sinkt. Sam Bankman-Fried sagte jedoch kürzlich in einem Interview, dass er nicht glaubt, dass dieser Kryptowinter jetzt längerfristig sich andauern wird und dass es tatsächlich sehr viel damit zu tun hat, dass die Anleger durch die Zinsankündigungen jetzt einfach in eine kleine Panik verfallen sind, wie wir es ja auch am Aktienmarkt gesehen haben. Und genauso wie am Aktienmarkt ging es auch bei den Kryptowährungen in den letzten Tagen wieder bergauf.
Danke, Anne, und damit zu Annette Weißbach nach Frankfurt am Main. Einen wunderschönen guten Morgen, Annette.
Guten Morgen, Gabor.
Ryanair hat Quartalszahlen vorgelegt. Also, wie geht es dieser Billigflug-Airline in Zeiten der Omikron-Welle?
Es gibt Positives und es gibt Negatives von der Ryanair. Kurzfristig hört sich das alles noch sehr verhalten an. Die Kunden würden ihre Tickets nach wie vor sehr kurzfristig kaufen, sagt Ryanair. Und vor allem, dass das Unternehmen plant, im laufenden Quartal sogar noch mit deutlichen Preissenkungen die Nachfrage anzukurbeln. Für den Sommer ist der Konzernchef Michael O'Leary allerdings sehr optimistisch. Da plant er sogar noch mehr Flüge als vor der Corona-Krise. Die angebotene Sitzplatzkapazität läge derzeit sogar 14% höher als noch im Sommer 2019. Die Aktien, die haben sich eher auf das Negative konzentriert. Die Ryanair-Aktie hat am gestrigen Tag knapp 3% an Wert verloren.
Annette, vielen Dank und bis morgen früh.
Danke, Gabor, dir alles Gute.
Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht?
Dass es schon sehr erstaunlich ist, wenn heutzutage einer sagt, er trage kein Mobiltelefon bei sich, weil er ohne einfach viel besser leben kann. Genau das hat jetzt Ed Sheeran von sich gesagt. Im Podcast Collectors Edition erzählt er, dass er das Smartphone schon 2015 für sich persönlich abgeschafft hat. Ihn habe dieses Gerät traurig gemacht und auch überfordert. Und mit dem Entschluss, nicht mehr dauernd erreichbar zu sein, habe es sich angefühlt, als würde plötzlich ein Schleier gelüftet.
I don't carry a phone. No, I haven't had a phone since 2015.
I'd like that to be known here. This guy is the only person I know, including others, some fairly famous people, that does not carry a phone. It's remarkable that you can exist in a day like today without a phone.
I got really, really overwhelmed and sad with a phone. I just spent my whole time just in a very low place. And I got rid of it, and it was like a veil just lifted.
Heute ist der 30-jährige Ed Sheeran nur noch per E-Mail erreichbar. Wir lernen. Modern ist, wer nicht jede Mode mitmacht.
Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
Dass immer neue Gründe auftauchen, warum Adele, die Sängerin, ihre Konzertreihe in Las Vegas abgesagt hat. Im weltberühmten Casino Caesars Palace sollte sie 3 Monate lang auftreten. laut britischer Boulevardpresse angeblich für 600.000 Euro pro Abend. Aber am Tag vor der Premiere sagte sie plötzlich ab. Manche Fans sollen es erst im Flugzeug nach Las Vegas erfahren haben. Und die Gründe, seien die Pandemie gewesen und Lieferengpässe für ihr technisches Equipment. In einer tränenerstickten Internetbotschaft gab sich Adele erschüttert.
I'm so upset and I'm really embarrassed and I'm so sorry to everyone that's traveled again.
Jetzt berichtet aber die Boulevardzeitung New York Daily News von einem ganz anderen Grund. Sie, Adele, aber abgesagt wegen Probleme in ihrer Liebesbeziehung. Die Streitereien mit dem Freund hätten bei der Sängerin zu Unkonzentriertheit geführt. Während der Proben habe sie immer wieder mit ihrem Freund telefoniert. Und am Ende hätte sie eben die Auftritte abgesagt. Aber wir sollten nicht sauer, sondern nachsichtig mit dieser großartigen Sängerin sein. In ein paar Jahren ist diese Las Vegas-Geschichte ohnehin Schnee von gestern. Oder wie man in England sagt, it's all water under the bridge. If you're gonna let me down gently. Don't pretend that you don't want me. Our love ain't water under the bridge. Ich wünsche Ihnen einen optimistischen Start in diesen neuen Tag. Bleiben Sie mir gebogen, es grüßt Sie auf das Herzlichste, Ihr Gabor Steingart.